Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 28. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißlein. Wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen, liebe Zuhörer.
Ja, liebe Frau Kneißl, lassen Sie uns, bevor wir uns mit Ihrer Rede, die Sie gehalten haben beim UN-Sicherheitsrat in New York, und uns dann auch wie immer gleich mit dem beschäftigen, was diese Woche auf dem geopolitischen Schachbrett los war. Frau Kneißl, Woche 4 bei Ihnen, Woche 4 in Ihrem kleinen Häuschen in der russischen Provinz. Erzählen Sie doch erstmal unseren Zuhörern, wie kommen Sie voran, haben Sie sich eingelebt und wie geht's den Vierbeinern?
Das ist sehr nett, dass Sie fragen. Vielen Dank. Den Vierbeinern geht es glücklicherweise ausgezeichnet. Die genießen ihr Riesengrundstück und die Ponys schauen wirklich verjüngt aus. Ja, die sind ja Mitte 20 und Mitte 30, also wirklich höhere Semester eines Mini-Shetty-Lebens. Aber denen geht's sehr, sehr gut. Die genießen die vielen Kinder, die da sind, und die Hunde sind auch ganz, ganz begeistert, dass wir nicht mehr in einer Wohnung leben müssen, wo wir dreimal am Tag unsere Runde drehen, sondern es ist wirklich Freiheit pur. Es scheint die Sonne, es hat angenehme 25 Grad. Dazwischen gehe ich mit einer Gruppe von Dorfkindern, die hier sozusagen zu meiner ständigen Begleitung geworden sind, oftmals in den nahegelegenen Fluss und auch noch in See schwimmen. Eis essen, es geht uns gut.
Ja, Frau Kneißl, und für Sie, Sie hatten gestern einen sehr spannenden Tag, denn Sie haben am Donnerstag eine Rede beim UN-Sicherheitsrat in New York gehalten. Sie waren tatsächlich von Ihrem kleinen Dorf nach New York live zugeschalten, durften dort 12 Minuten reden, und dabei warnten Sie vor den möglichen Auswirkungen westlicher Waffenlieferung an die Ukraine für Europa. Die Medien in Österreich und auch zahlreiche internationale Medien haben über Ihre Rede berichtet, unter der Überschrift Ex-Ministerin Kneißl tritt für Putin in New York auf, haben die Österreicher das Ganze kommentiert. Die internationalen Medien waren meiner Ansicht nach etwas objektiver in ihrer Berichterstattung. Ja, Frau Kneißl, zum einen, worum ging es in Ihrer Rede, und wann war denn eigentlich das letzte Mal, dass eine Österreicherin im UNO-Sicherheitsrat sprechen durfte, Frau Kneißl?
Ich glaube, um die zweite Frage zu beantworten, wenn ich mich so recht zurückerinnere, aber ich kann mich täuschen, es muss in den 1970er Jahren gewesen sein, als Kurt Waldheim Generalsekretär der Vereinten Nationen war. Aber vielleicht täusche ich mich, vielleicht hat danach dann noch einmal, ja, es war die österreichische Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat 1990er Jahren. Ja, da waren es Anfang der 1990er Jahre, ich glaube es war 1990, 91. Da war Österreich zuletzt Mitglied im UNO-Sicherheitsrat, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals gab es gab es die Möglichkeit, österreichischer Diplomaten im UNO-Sicherheitsrat das Wort zu ergreifen. Ich wurde vor einigen Wochen angeschrieben, ob ich ein Briefing geben könnte. Das tat ich zum Thema Auswirkungen der Waffenlieferungen. Ich habe den Fokus gesetzt auf das Potenzial, das Risiko, dass in diesem völlig unkontrollierten und, wie wir wissen, auch ziemlich korrupten ukrainischen Waffenmarkt herrscht, und Parallelen gezogen zu anderen unkontrollierten Waffenmärkten der letzten Jahrzehnte. Einen, den ich in eigener Anschauung erlebte, war nämlich jener im Libanon, Herbst 1990. Damals endete unter Anführungszeichen offiziell der Krieg im Libanon. Fast alle Milizen haben abgerüstet, bis auf die Hisbollah und PLO. Und ich konnte damals, ja, man konnte es mit freiem Auge beobachten, wie beispielsweise die christlich-maronitischen Milizen, die Phalangisten, ihre Waffen an Kunden in Europa verkauften. Und Waffen gingen von Djunie, von Beirut über das östliche Mittelmeer, beispielsweise nach Dubrovnik. Das war im Herbst 1990. Im Juni 1991 begann offiziell der Krieg in Jugoslawien. Also man setzt gerne ein offizielles Anfangsdatum, aber wie wir wissen, Kriege beginnen zu brodeln und die Vorbereitungen laufen Jahre früher. Das war in Jugoslawien genauso der Fall. Der Zerfall der jugoslawischen Volksarmee ging über die 80er Jahre, 1991 dann mit der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens und Kroatiens, dann folgte jene von Bosnien-Herzegowina, begann das große Morden und begann der erste große Krieg seit 1945 wieder in Europa. Ich betone das deswegen, weil wir ja oftmals viele von uns im Ohr haben, die Aussagen europäischer Politiker im Frühjahr 2022, erstmals gäbe es wieder einen Krieg in Europa aufgrund des Krieges zwischen, also auf dem ukrainischen Schlachtfeld zwischen Russland und, sagen wir, der NATO auf der anderen Seite oder vielen NATO-Armeen. Und dem ist nicht so. Es war 1991, dass wirklich das große Kriegsleid in Europa wieder begann. Es war mitten in Europa, Sarajevo, Dubrovnik, all die Schlachtfelder eben des Zerfalls Jugoslawiens. Und im Gefolge jenes Krieges, im Gefolge der vielen Waffenlieferungen, die an die Milizen dorthin verfolgten, begann sich auch ein völlig unkontrollierter Waffenmarkt in Europa auszubreiten. Da gibt es Europol und Interpol-Berichte dazu. Die UNO-Organisation UNODC hat dazu viel gearbeitet. Und es sind ja nicht nur die Waffen, die dann Kopfzerbrechen bereiten. Es sind ja auch die Söldner, die Kämpfer, die Kombattanten, die wieder zurückkehren, die die Geschäfte machen wollen, ja, die wechseln dann das Metier, also vom Kombattanten zum Waffenhändler. Und das war im Gefolge des Jugoslawienkrieges schon ein Riesenproblem, würde ich sagen, für die Sicherheit in Europa. Es war dann in der Folge der Zerstörung Libyens im Jahr 2011, ging es geradezu dominohaft der Waffenmarkt und das Chaos von Libyen dann in Richtung Burkina Faso und Mali. Und wir haben gesehen, als in Syrien das große Morden begann, wie viele sogenannte Kämpfer, andere sehen sie als Terroristen zurecht, aus Deutschland, aus Frankreich, als europäische Staatsbürger nach Syrien zogen, um dort im Namen des IS in Syrien einfach Unheil zu stiften. Als diese Personen dann wieder den Rückweg nach Europa antraten, wurden sie entweder verhaftet oder systematisch eliminiert, erschossen. Also Einheiten vieler europäischer Staaten haben diese Personen dann in der Türkei, in Syrien, wo auch immer, an ihrer Rückreise sozusagen biologisch gehindert. Und das, was gegenwärtig in der Ukraine passiert, hat ein viel, viel höheres Ausmaß noch als die drei zitierten Beispiele: Libanon, Libyen und Syrien. Und ich fürchte, dass das vielen europäischen Regierungen in keiner Weise bewusst ist. Ja, es geht im Moment darum, die Ukraine muss aufgerüstet werden. Und ich spreche jetzt gar nicht von den ganz großen Waffenmaterial, sondern ich spreche von den sogenannten Light Arms Small Weapons, also Maschinengewehren, automatischen Waffen, von tragbaren Material und von den Personen, die mit gewaltiger Kriegserfahrung, mit einer wahrscheinlich auch Brutalisierung zurückkehren nach Europa.
Ja, da ist einiges im Gange und ich habe oftmals eben das Gefühl oder den Eindruck, dass die langfristigen Auswirkungen dieser Waffenlieferung überhaupt nicht bedacht werden und auch im medialen, gesellschaftlichen Diskurs kaum kritisch debattiert werden. Deswegen heiße ich es zunächst mal gut, dass Ihnen da die Möglichkeit gegeben worden ist, beim UNO-Sicherheitsrat Ihre Bedenken öffentlich auszuführen. Und jetzt gab es ja, wie gesagt, international Reaktion darauf. Auch das österreichische Außenministerium hat sich jetzt dazu geäußert. Und dort sah man den Auftritt im Zusammenhang mit einem angeblichen Sommerloch in Russland. Es wurde ausgeführt, ich zitiere einmal, es scheint, dass auch in Russland das Sommerloch angekommen ist, hatte bereits im Vorfeld eine Sprecherin des Außenamtes ihren Auftritt gegenüber einer ukrainischen Nachrichtenagentur erklärt. Anders sei es nicht zu erklären, dass ein Dauergast wie Karin Kneißl auf Russia Today und ähnlichen prorussischen Medien als in Anführungsstrichen Expertin vor dem Sicherheitssprecher, vor dem Sicherheitsrat spreche, so die Sprecherin des Ministeriums. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn die sowohl die internationalen wie auch die nationalen Reaktionen aus Ihrer alten Heimat in Österreich auf Ihre Rede verfolgt, wenn Sie sich dazu überhaupt äußern möchten, Frau Kneißl?
Ich halte es da mit meinen Boxerhunden, die ich immer wieder bewundere, wenn sie an kläffenden Kleinhunden vorbeigehen und diese nicht einmal ignorieren. Also da lerne ich wirklich immer wieder aufs Neue von meinen Hunden, die so clever ignorieren. Nur als kleine Fußnote der Information, auch für unsere Zuhörer. Vom 1. Juli bis 31. Juli hat die Russische Föderation die Präsidentschaft im UNO-Sicherheitsrat. Und der Juli ist ein Sommermonat. Daher wurde ich zu diesem Briefing im Sommer eingeladen. Hätte die russische Präsidentschaft im Oktober stattgefunden, vielleicht, wer weiß, wäre ich im Oktober dann, also dann ist es, aber das nur zu viel zur Information. Mir ist der Wissensstand bedauerlicherweise vieler Leute bekannt, aber was soll man dazu sagen? Es wird gekläfft. Was erfreulich ist, wenn Ihnen von Ihnen seitens des Vertreters der Volksrepublik China oder auch Algeriens und Guyana und der vielen anderen, die gestern dann das Wort ergriffen, Interesse und Aufmerksamkeit gilt und das nicht nur zur Kenntnis genommen wird, sondern auch darauf entsprechend reagiert wird. Also ich glaube, und es geht mir jetzt nicht darum, dass ich hier als Karin Kneißl irgendetwas erreiche. Es ging mir darum, und das war Sinn und Zweck dieses Briefings, auf die Gefahren, auf die Risiken hinzuweisen und gewisse Dinge beim Namen zu benennen, wo sich vielleicht jemand leichter tut, der nicht einen Staat vertritt. Ja, ich vertrete meine Analyse, das ist es.
Mhm. Ja, und vielleicht führt das ja dazu, dass zumindest mal kritisch darüber nachgedacht wird, was mit diesen Waffen da auf lange Frist geschehen soll. Das wäre zumindest wünschenswert. Und wenn alle Medien darüber berichten, denke ich mir eben auch oft, dass ja im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie die Menschen zumindest darüber erfahren, dass sie dort gesprochen haben und vielleicht mal nachschauen, worum ging es denn, worüber hat denn die ehemalige Außenministerin ihre Rede gehalten. Also vielleicht hat das auch so eine Art Streisand-Effekt und erzielt die gegenteilige Wirkung von dem, was eigentlich anvisiert worden ist. Ja, Frau Kneißl, dann würde ich jetzt einmal sagen, legen wir das einmal zu den Akten, zumindest für den heutigen Tag. Mal schauen, was da jetzt noch an Medienartikeln in den nächsten Tagen reinkommen wird. Und widmen wir uns erstmal dem, was auch diese Woche wieder auf dem geopolitischen Schachbrett so los war. Und wir fangen gleich mal an mit dem Aufreger schlechthin, denn US-Präsident Joe Biden hat jetzt vergangenes Wochenende am Sonntag seinen Verzicht aus dem Rennen um die nächste Präsidentschaft angekündigt. In seinen sozialen Netzwerken veröffentlichten Schreiben heißt es, er werde seine Wiederwahl nicht anstreben. Biden schreibt dabei, es sei im besten Interesse meiner Partei und des Landes, wenn er seine Kandidatur bei den im November anstehenden Wahlen zurückziehe. Die laufende Amtszeit werde er allerdings noch zu Ende führen. Und ja, Biden hat sich jetzt auch am Donnerstag, also am gestrigen Tage, öffentlich in einer Fernsehansprache an das amerikanische Volk gewandt. Da sagte er, ich verehre dieses Amt, aber die Verteidigung der Demokratie, die auf dem Spiel steht, ist wichtiger als jeder Titel. Mehrbei hat er dabei auch vor einem Wahlsieg von Donald Trump gewarnt. Und ja, als Top-Kandidatin der Demokraten wird jetzt die aktuelle noch Vizepräsidentin Kamala Harris gehandelt. Ihre Kandidatur hat jetzt auch zu einem wahren Geldsegen geführt. Innerhalb eines Tages soll die demokratische Kandidatin rund 50 Millionen US-Dollar an Unterstützung erhalten haben. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diesen Verzicht, diesen Rücktritt von Joe Biden verfolgt und was halten Sie jetzt auch von Kamala Harris? Wird sie, oder wie schätzen Sie da die Chancen und Wahrscheinlichkeiten ein, dass sie Donald Trump noch verhindern kann als möglichen nächsten US-Präsidenten?
Ich glaube, Geld ist hier nicht die Lösung, weil wir haben letzte Woche im Gefolge dieses Attentats und des Fotomaterials, das vorhanden ist, und die Art und Weise, wie Donald Trump auf diesen Anschlag reagierte, ja gesagt, er braucht jetzt keinen Cent Parteispende mehr, weil es ist an sich alles gesagt und gesehen. Was ich aber weiterhin nicht ausschließen würde, ist, dass natürlich die gesamte mediale und Juristenmaschinerie in den USA nun noch schwerere Geschütze gegen Donald Trump auffährt. Also wir kennen die Prozesse, wir kennen die Strafzahlungen, das ein oder andere Verfahren wurde jetzt eingestellt. Und ich sage das alles jetzt, ohne in irgendeiner Weise Partei ergreifen zu wollen für den einen oder anderen Kandidaten. Aber Donald Trump ist das, was man im Englischen als political animal bezeichnet. Ja, also er ist eine politische Führungsfigur mittlerweile wirklich auch geworden, mit all seinen Instinkten. Er hat die richtige Nase, er reagiert vielleicht dann nicht immer taktisch schlau, aber er hat einen guten Instinkt. Und Kamala Harris hat nicht dieses Talent und es braucht für alles im Leben einfach ein Talent. Joe Biden war der besonnene, erfahrene Senator, der Demokrat par excellence, plus seine Erfahrung als Vizepräsident unter Barack Obama. Also er hat sicherlich sehr, sehr viel in sein Amt mitgebracht, das ihn attraktiv machte für die Wähler vor 4 Jahren. Bei Kamala Harris ist das, glaube ich, nicht der Fall und es fehlt ihr auch etwas, was bei Wahlen ja für Menschen oftmals entscheidend ist. Sie ist nicht das frische Gesicht, sie ist nicht das neue Gesicht. Wir alle haben sie die letzten 4 Jahre gesehen, manchmal auch gehört und blieben dann etwas erstaunt zurück von ihrem Redeschwall. Die Suppe ist noch nicht gegessen. Es kann noch sehr, sehr viel passieren bis zum 4. November.
Jetzt wissen wir ja aber dennoch, dass in den USA auch ganz stark die Medien dazu beitragen, wer dort der nächste oder die nächste Präsidentin wird. Und wenn man jetzt eben die zahlreichen Medienartikel verfolgt, sowohl in Deutschland oder eben auch viel wichtiger in den US-Medien oder den englischsprachigen Medien, dann sieht man einen wahren Hype, der da ausgebrochen ist um die Kandidatur von Kamala Harris. Sie wäre die erste Frau, dann auch noch mit Migrationshintergrund. Sie hat im Vergleich zu Joe Biden ist sie fast noch jung und vital, strahlt Lebensfreude und Energie aus. Also haben Sie da nicht die Befürchtung, Frau Kneißl, dass Kamala Harris zumindest jetzt mit dieser Euphorie, mit diesem Hype und mit diesem medialen Segen da vielleicht doch noch Chancen haben könnte, Donald Trump vom Throne zu stoßen?
Ja, ja. Also wie gesagt, gegessen ist noch gar nichts. gespannt. So, es haben viele in der ersten Reaktion am Sonntag vor einer Woche geschrieben, Donald Trump ist jetzt der sichere Gewinner der Wahlen, außer er wird ein nächster Attentatsversuch sollte gegen funktionieren. Ja, das war so die erste Reaktion. Auch ich gehöre dazu, die das in diese Richtung hin verfasste. Aber wenn man mit wenig mehr Abstand und wie wir das jetzt tun, sozusagen systematischer durchdenken, gegessen ist gar nichts. Ja, also es ist die Karten sind neu gemischt und Kamala Harris kann auf die vereinigte Medienmaschinerie der USA zählen. Das ist sicher.
Ja, und da werden wir mal auch hier in unserem Podcast selbstverständlich weiterhin gespannt verfolgen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und Frau Kneißl, wir bleiben erstmal noch in den USA, denn der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu war diese Woche zum Staatsbesuch in den USA. Er versprach dabei am Mittwoch in seiner Rede vor dem Kongress einmal mehr einen totalen Sieg gegen die Hamas zu erinnern. Er nutzte die Rede, um die langjährigen und vor allen Dingen engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zu betonen. Er wies auch die Vorwürfe zurück, Israel ziele im Gazakrieg absichtlich auf Zivilisten ab. Er warf vielmehr der Hamas vor, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um palästinensische Zivilisten in Gefahr zu bringen. Außerdem behauptete er, im Krieg im Gaza seien wenige Zivilisten getötet worden im Vergleich zu Kriegen in Wohngebieten in anderen Ländern. Und ja, nach seiner Rede erhielt er tatsächlich Standing Ovations der Kongressabgeordneten. Anders sahen das allerdings zahlreiche Tausende von Demonstranten, die vor dem Kapitol waren und die gegen diesen Krieg demonstriert und haben. Auch auf den Straßen rund um das Kapitol lieferten sich Polizisten Schlägereien mit den Demonstranten, schwangen Schlagstöcke und setzten teilweise auch Tränengas ein. Netanyahu sagte bei seiner Rede zu den Demonstranten: Ich habe eine Botschaft für diese Demonstranten. Wenn die Tyrannen von Teheran die Schwule an Kränen aufhängen und Frauen ermorden, weil sie ihr Haar nicht bedecken, euch loben, fördern und finanzieren, seid ihr offiziell zu nützlichen Idioten des Irans geworden. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diesen Staatsbesuch von Netanyahu verfolgt? Und können Sie da diesen Eindruck auch bestätigen, dass er scheinbar doch noch viel Rückendeckung hat aus den USA? Oder sehen Sie das anders, Frau Kneißl?
Also diese Frage, da tue ich mir ein bisschen schwer, das zu beantworten, weil ich bin immer dafür, dass man die Atmosphäre mit allen Sinnen selbst erfasst. Ja. Und ich war schon lange nicht mehr in den USA, das letzte Mal 2018. Also das ist sehr schwer zu beantworten. Was ich als Leserin mitbekomme, ist, dass es doch einen großen Teil der jüdischen Diaspora in den USA gibt, die sich von Israel distanziert hat, vor allem eben aufgrund der Ereignisse der letzten Monate. Aber auch haben wir zeitgleich einen gewaltigen Sprung an Antisemitismus, der diesmal in den USA fast schneller wächst als in anderen Teilen der Welt. Und das ging in so mancher Universität los mit gewaltigen Sit-ins gegen die USA, gegen Israel und Boykott aufrufen, aber bis hin zu Rektoren, die diesen Antisemitismus zuließen oder teilweise sozusagen im Sinne von falsch verstandener Toleranz dann auch da und dort beförderten. Aber es ist sehr schwer zu sagen, wie ist jetzt die Gesamtstimmung in den Amerikanern mit jüdischem Hintergrund, wenn es um Israel geht und wenn es um die Person Netanyahu ganz im Besonderen geht. Also Netanyahu hat vielleicht insofern immer eine gewisse Stütze in den USA gehabt, als er selbst auch sehr viele Jahre beruflich, persönlich in den USA verbrachte. Also wer ihn zuhört, wird rasch mitbekommen, sein Englisch ist mit einem festen US-amerikanischen Akzent. Es gibt sogar manche Stimmen, die behaupten, er habe eine gewisse Phase seines Lebens viel besser Englisch gesprochen als Ivrit, also Hebräisch. Und das hat ihm auch immer so ein bisschen den Touch gegeben. Er sei doch mehr der US-Amerikaner, der gutes Geld in den USA machte und nicht jetzt in Israel, wie sein Bruder Jonathan sein Leben gab für Israel. Also das ist ein sehr persönlicher Aspekt seiner Biografie. Zurückzukommen auf diese Rede vor den beiden Häusern. Es ist nicht das erste Mal, dass Benjamin Netanyahu eine solche Aktion setzt. Er tat das kurz vor der Vollendung des Iran-Abkommens, das er letztendlich vor allem von den USA unter Barack Obama im Jahr 2015, damals Vizepräsident Biden, sehr, sehr stark befördert wurde. Es waren die USA, die das letztendlich dann ermöglichten, dass es dieses Iran-Abrüstungsabkommen gab, den sogenannten JCPOA, aus dem dann Trump 2018 ausstieg. Netanyahu setzte auch in dieser Rede alles wiederum auf die Karte Iran. Also sie haben das Zitat gebracht, attackiert in gewisser Weise verbal die Protestierenden und sagte, ihr seid nützliche Idioten des Iran. Und das ist auch dann immer wieder das Totschlagargument. Das ist entweder, es ist der Nationalsozialismus, es ist Auschwitz, es ist München 1938, es ist der Iran. Das sind so also bestimmte Gemeinplätze, die in nicht nur in Netanyahus Aussagen immer wieder hochkommen. Und ich tippe mal darauf, ja, das ist jetzt wirklich eher so ein lautes Nachdenken in unserem Gespräch. Netanyahu wird jetzt alles daran setzen, die nächsten Monate bis vielleicht zur Wahl von Trump noch auszusitzen, ja, weil auf Trump kann er doch, wenn es um seine ganz persönlichen Anliegen geht, zählen. Auch das haben wir schon mehrfach durchbesprochen. Und es war Trump, der die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte im Frühjahr 2018 und damit einen wichtigen Teil der Politik Netanyahus, aber nicht nur Netanyahus billigte. Es ist in der israelischen Bevölkerung an sich eine große Mehrheit, die sagt, Jerusalem ist unsere Hauptstadt, auf die werden wir nie verzichten. Und Kamala Harris, sollte sie Präsidentin werden, sie hat eine viel kritischere Haltung zu Gaza. Auch das wird gegenwärtig in den US-Medien stark rauf und runter gespielt. Ob sie bei dieser Position bleibt oder ob sie, um das sogenannte jüdische Votum zu erhalten, davon abrückt, wird sich weisen.
Hm. Ja, auch das wird hier weiterhin von uns besprochen werden in diesem Podcast, Frau Kneißl. Wir schauen mal noch auf ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, denn der Internationale Gerichtshof hat jetzt am vergangenen Freitag ein Gutachten zur israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete vorgelegt und diese ist nach Auffassung des IGHs völkerrechtswidrig. Auch die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten verstößt demnach gegen internationales Recht. Sowohl die Politik, auch die Praktiken Israels seien darauf ausgelegt, auf unbestimmte Zeit in Kraft zu bleiben und unumkehrbare Auswirkungen auf das Gebiet zu haben. Demzufolge stellt der IGH fest, dass diese Politiken und Praktiken auf die Annexion eines großen Teils der besetzten palästinensischen Gebiete hinauslaufen. So erklärten es die Richter. In dem Gutachten wird betont, dass Israel verpflichtet ist, seine illegale, ich zitiere jetzt, seine illegale Präsenz in den besetzten Gebieten Palästinas so bald wie möglich zu beenden und Wiedergutmachung zu leisten. Darauf gab es jetzt schon zahlreiche Diskussionen. Netanyahu hat das Ganze auch kommentiert und schrieb, dass das jüdische Volk kein Besetzer sei in seinem eigenen Land, weder in unserer ewigen Hauptstadt Jerusalem noch im Land unserer Vorfahren in Judäe und Samaria. Kein falsches Urteil in Den Haag werde diese historische Wahrheit verfälschen, noch könne es die Rechtmäßigkeit der israelischen Siedlung in allen Gebieten unseres Heimatlandes in Frage stellen. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie auf dieses Urteil und wird dieses Urteil an der verzweifelten Lage der Palästinenser auch nur einen Deut verändern, Frau Kneißl?
Nein, es wird bedauerlicherweise in der Praxis überhaupt nichts ändern und die Situation für die palästinensische Zivilbevölkerung ist schlimmer als je zuvor. Die Situation auch für viele Israelis ist angespannter, schwieriger als je zuvor, weil diese Gesamtsituation ja auch gewaltige Auswirkungen hat auf die Wirtschaft in Israel. Also Tausende von Mittel-Kleinbetrieben müssen sperren, ja, weil es einfach sie ihre Kunden verlieren, Kaufkraft sinkt. Man muss auch noch hinzufügen, viele leisten dann Reservedienst länger, fallen vielleicht aus. Es sind, wir wissen nicht die genaue Zahl, aber ich würde sagen, sie kratzt mittlerweile an der Tausendergrenze an israelischen Soldaten, die gefallen sind bei dieser Landinvasion, Bodeninvasion in Gaza, plus Tausende von Verletzten, die ausfallen. Also es, und auch Israel tut sich im Moment schwer mit der mit Munitionsnachschub. Also das ist nicht nur ein europäisches Problem in der Ukraine. Wo soll man all die Munition hernehmen? Das heißt, die Situation ist für beide eine verfahrene, aber natürlich von der Brutalität des menschlichen Leids in Gaza unvorstellbar, die Hölle schlechthin. Wir wissen, weder in Deutschland noch Österreich wird darüber berichtet. Da muss man dann die französischen Sender aufmachen, und um nachzusehen, oder auch BBC berichtet viel systematischer, viel konsequenter, als das die etablierten deutschsprachigen Medien tun. Da wird einfach nichts berichtet und wenn, dann äußerst verzerrt. Aber um auf das Problem Siedlungsbau zurückzukommen, es ist wichtig, ich sage mal als Juristin, ist es wichtig, dass von Zeit zu Zeit, auch wenn das jetzt etwas ironisch klingen mag, in Erinnerung gerufen wird, hier wird Völkerrecht schwerstens gebrochen. Ja, es wird also eine militärische Besatzung gemacht, verändert systematisch und dies seit Jahrzehnten die natürlichen Gegebenheiten im besetzten Gebiet. Das ist ein Faktum. Siedlungsbau ist ein Problem seit den 1930er Jahren. Ich rufe hier eine historische Begebenheit in Erinnerung. Als die britische Mandatsmacht in den 1930er Jahren, nämlich nach der Machtergreifung des Österreichers in Deutschland, zu einer Massenflucht führte, einigen war ja klar schon ab dem Jahr 1933, dass für Juden in Deutschland keine Zukunft bestünde. Viele haben es erst zu spät begriffen. Aber es kam zu einem Exodus und dieser Exodus ging auch in Richtung Palästina. Und es kam damals zu den ersten großen, schweren Ausschreitungen. Die Mandatsmacht Großbritannien sandte unter dem Abgeordneten im Lord Peel eine Kommission, die machte Sachverhaltsdarstellung, erste große Fact-Finding-Kommission dieser Art. Und die kam zu dem Schluss, was ist zu tun? Erstens Siedlungsbau einstellen, zweitens alle Formen von Gewalt einstellen. Ja. Also das sind zwei Forderungen, die stammen aus dem Juli 1937. Ein exzellent geschriebener Bericht von Lord Peel, ich zitiere ihn immer wieder. Übrigens auch in einem Gespräch mit Boris Johnson habe ich ihn darauf hingewiesen. Er hat das dann in seinen Archiven ausheben lassen und mir eine Notiz zurückgeschrieben und gesagt, I didn't know that. Also es ist ein, es sind alte Themen, ja. Und ich kenne Bethlehem, Jerusalem, Hebron, aus den 1980er Jahren. Ich habe erlebt, wie die Situation dort war 1984 und sie war 1988 nach Beginn der ersten Intifada schon eine ganz andere. Ich habe dann erst im Jahr 2017 wieder einen Fuß zurückgesetzt und was einst eine orientalische Stadt war, Jerusalem, ja, das war, und ich sage das jetzt nicht irgendwie verklärt, nostalgisch, so wie die Orientalisten des 19. Jahrhunderts, sondern es war wirklich eine orientalische, bunte Stadt. Es war ein buntes Nebeneinander von Juden, Armeniern, Griechen, den vielen Pilgern aller Art, Araber wie Nicht-Araber, es war alles, ja. Und es ist zu einer Art israelischem Disneyland geworden, ja. Also das ist nicht mehr eine Stadt, das ist Disneyland, die Altstadt von Jerusalem.
Ja, das ist sehr interessant, wie Sie das beschreiben, Frau Kneißl. Und gerade auch die Debatten in den 30er Jahren, die könnten ja quasi auch aus der Gegenwart stammen. Oder sie sind quasi die gleichen Debatten, die wir heute wieder führen. Das zeigt wahrscheinlich einmal mehr auch die Tragödie dieses Konfliktes, der sich jetzt schon so über so viele Dekaden hinwegzieht und bis heute keine Lösung gefunden worden ist, ganz im Gegenteil, dieser fürchterliche Krieg dort stattfindet, die Vertreibung der Palästinenser, dieser Genozid, von dem man ja mittlerweile hier sprechen muss, gegen das palästinensische Volk, ein trauriger Höhepunkt. Und ja, Frau Kneißl, lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch nach China schauen, denn der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba war am Mittwoch zum ersten Mal seit Ausbruch des Ukraine-Krieges zu Friedensgesprächen in China. Der Besuch erfolgte auf Einladung Chinas und zielt auf eine Annäherung der Position beider Staaten für eine künftige Ukraine-Friedenskonferenz statt. Diese sei nach Kulebas Worten der erste Besuch eines hochrangigen ukrainischen Beamten in Chinas seit Ausbruch des Krieges. Laut chinesischen Angaben soll Kuleba gegenüber seinen Amtskollegen Wang Yi erklärt haben, die Ukraine sei zu Friedensverhandlungen mit Russland bereit. Darauf hat jetzt auch Moskau reagiert und gesagt, dass Moskau Russland grundsätzlich offen für Gespräche mit Kiew ist, auch unter Präsident Wladimir Selenskyj, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. So hat es jetzt Dmitri Peskow, der Sprecher des Präsidenten Putin, zum Ausdruck gebracht. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, aus rechtlicher Sicht steht dieses Problem auf der Tagesordnung. Aber aus praktischer Sicht sind wir offen dafür, unsere Ziele durch Verhandlungen zu erreichen, sodass hier verschiedene Optionen möglich sind. Peskow wies außerdem darauf hin, dass vor möglichen Verhandlungen eine Reihe von Punkten erstmal noch geklärt werden müsste, insbesondere das von Kiew verhängte rechtliche Verbot von Gesprächen mit Moskau, solange der russische Präsident Wladimir Putin an der Macht ist. Darüber hinaus sei Russland der Ansicht, dass Selenskyj nach dem 20. Mai nicht als legitimer Präsident der Ukraine angesehen werden könnte, da die Wahl des Staatsoberhauptes aufgrund des Kriegsrechts ja nicht stattgefunden hat. Wir haben auch hier schon darüber gesprochen in diesem Podcast, Frau Kneißl. Ja, und ich muss sagen, ich war doch ein wenig verwundert, diese friedlichen diplomatischen Töne von Kuleba dort in China zu hören. Was ist denn da jetzt das Kalkül dahinter, Frau Kneißl? Können Sie da mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen für unsere Zuhörer? Warum jetzt auf einmal Friedensverhandlungen mit Russland?
Die Gründe sind vielfältig. Zum einen ist es sicherlich die Situation auf dem Schlachtfeld. Also die groß angelegte Gegenoffensive der Ukraine vom letzten Jahr ist gescheitert. Es war mehrfach die Rede von einer neuen Gegenoffensive in diesem Sommer. Zu der kam es nie. Situation auf der russischen Front hat sich dahingehend verschoben, dass seit dem Frühjahr Russland aus einer aus einer statischen Situation, ich bin kein Militär, Büro, kein, ich kann das jetzt nicht mit den richtigen militärischen Termini beschreiben, aber es war eine Situation bis zum Frühjahr, dass an sich Russland hinter die russischen Truppen hinter ihren Linien verharrten und aus diesem aber Schritt für Schritt jetzt in Richtung neue Gebietsgewinne gestartet sind. Also es hat sich offensichtlich, und das wirklich für alle offensichtlich, das Blatt zugunsten der russischen Streitkräfte verschoben. Aus dem Patt wurde eine neue Dynamik. Also wir hatten 1,5 Jahre Stellungskrieg und jetzt ist es an sich, geht es in Richtung neue Gebietsgewinne für die russische Seite. Das heißt, das erste Momentum, würde ich sagen, ist ein militärisches. Und das ist auch eben Kiew bewusst, das ist dem Westen bewusst, dass sich militärisch hier die Dinge zugunsten Russlands entscheiden. Und es hat Viktor Orban auch in Interviews gesagt, Russland kann nicht besiegt werden. Ja, also wer solches von sich gibt, und das tat ein Olaf Scholz, das tat Ursula von der Leyen, der hat keine Ahnung von der Wirklichkeit, der hat keine Ahnung von der Geschichte. Also das ist das militärische Momentum. Das nächste, was wahrscheinlich die ukrainische Seite im Moment in diese Richtung bewegt, ist die weltpolitische Situation, die sich so darstellt. Die USA sind mit sich selbst beschäftigt, ja. Und nicht nur im Wahlkampf jetzt. Die USA werden darüber hinaus mit sich selbst beschäftigt sein. Es wird eine neue Regierung gebildet werden müssen. Egal, ob jetzt Donald Trump oder Kamala Harris Präsident werden sollte, es wird die Forderungen geben, bitte das Geld, das wir haben, müssen wir für die US-amerikanische Infrastruktur einsetzen. Wir müssen es für die Stärkung der US-amerikanischen Kaufkraft einsetzen. Wir müssen es einsetzen in den USA, um beispielsweise autonomer zu werden in wichtigen Technologiebereichen. Das ist dann die sogenannte US-amerikanisch-asiatische, chinesische Front. Ja? Und es gibt genug Stimmen in den USA, die immer schon gesagt haben, unser Problem ist nicht Russland, unser Problem ist China. Und ich glaube, auch das ist mittlerweile in Kiew ein wenig stärker durchgesickert. Das heißt, der Rest der Welt und allen voran die USA sind mit sich selbst beschäftigt und werden es für eine ganze Weile noch sein. Daher kann man nicht auf einen unbegrenzten Rückhalt zählen. Und die Wirtschaftssituation der Ukraine ist dramatisch, ja? Es ist die demografische Schwächung. Die Ukraine war schon vor dem Krieg nicht unbedingt eine Wirtschaftsmacht, aber ist natürlich jetzt massiv geschwächt. Und ohne all die massiven Zuwendungen seitens der EU, die ja nicht nur militärisch sind, sondern es geht auch um finanzielle Zuwendungen. Wir denken an dieses, ich glaube, 50 Milliarden Paket, dass er teilweise finanziert wird auch über eingefrorene US-Gelder. Das kann nicht dauernd fließen und es reicht ja auch nicht aus. Ja, also da sprechen schon viele Gründe für diese Wolte, die Kiew jetzt hinlegt. Und da reist man eben dann nach China.
Mhm. Und das ist natürlich in Anbetracht dessen, dass wir im April 2022 schon Friedensverhandlungen hatten, wirkt es schon fast surreal, dass man jetzt 2,5 Jahre später nach China reist, um einen möglichen Frieden zu erringen, obwohl man ihn damals kurz nach Ausbruch des Krieges wenige Wochen später zu wesentlich besseren Bedingungen hätte bekommen können und auch noch aus einer gewissen Position der Stärke heraus. Jetzt würde ich dieses Handeln aus einer Position der Schwäche heraus sehen, in dem für die Ukraine sicherlich ein wesentlich schlechterer Deal herausspringen wird als damals in Istanbul. Wir hatten damals auch darüber gesprochen. Boris Johnson ist damals extra nach Kiew gereist, um Präsident Zelensky davon zu überzeugen, das Ganze auf dem Schlachtfeld zu regeln. Frau Kneißl, vielleicht zum Abschluss unseres heutigen Podcasts soeben fiel mir noch ein. Es ist der 26. 26. Juli. Wir zeichnen hier am Freitag auf und der 26. Juli, der heutige Tag, ist auch der Beginn der Olympischen Spiele in Paris, die begonnen haben. Also Brot und Spiele. Frau Kneißl geht in die nächste Runde nach einem Monat Europameisterschaft in Deutschland und jetzt, was waren das, knapp 2 Wochen Pause, darf das Volk weiter abgelenkt werden und sich mit den Olympischen Spielen beschäftigen. Und während der Präsident des International Olympischen Komitees, Thomas Bach, behauptet, Diskriminierung hat bei so einer Veranstaltung keinen Platz, dürfen russische Athleten bei den Spielen in Paris nicht antreten, zumindest nicht unter russischer Flagge. Und auch russischen Journalisten wird die Akkreditierung verweigert. Also so viel mal zum Thema Diskriminierung hat hier keinen Platz. Und wie die Pariser Staatsanwaltschaft jetzt am Dienstag mitteilte, wurde auch ein russischer Staatsbürger angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Er stehe unter dem Verdacht, Ereignisse zu organisieren, die zu einer Destabilisierung während der Olympischen Spiele führen könnte. Und ja, auch noch vor dem Beginn der Olympischen Spiele haben die Sportler unzureichende Mengen an Essen in den Restaurants des Olympischen Dorfs beanstandet. Und des Weiteren beschweren sich die Athleten auch über die schleppende Versorgung mit Lebensmitteln. Die Einwohner von Paris beklagen sich über die hohen Preise, über die vielen Touristen und zahlreiche Einwohner würden die Stadt am liebsten verlassen. So habe ich es zumindest noch gestern in einem Interview gesehen mit einem Pariser. Frau Kneißl, wie schauen Sie denn jetzt auf dieses Event und wie blicken Sie auch auf die Tatsache, dass keine russischen Athleten zugelassen werden und russischen Journalisten die Akkreditierung verweigert wird?
Wenn ich nur ergänzen darf, der Vollständigkeit halber, auch Athleten aus Belarus sind boykottiert. Also es trifft Sportler aus beiden Staaten auf eine ungeheuerliche Weise, weil diese Ankündigung, ihr dürft kommen, aber ohne Hymne und ohne Flagge. Das Thema Olympia ist, man tritt für sein Land an und es widerspricht dem olympischen Geist in jeder Hinsicht. Also das ist so viel zu diesem Sportlerboykott zu sagen und ich habe es mehrfach schon erwähnt, von allen Sanktionen sind für mich die Sportsanktionen die schlimmsten Sanktionen, weil wir wissen, die Geschäftssanktionen kann man umgehen, das war für Russland kein Thema. Und auch die akademischen Sanktionen, die ich erlebe, die sind auch nicht so ein Problem, weil ob man jetzt 30 ist oder 50, man kann gewisse akademische Arbeiten auch aufschieben und ein bisschen später tun, aber das geht für Sportler nicht. Man ist nur einmal 20, um bestimmte Rekorde zu setzen. Was die Gesamtatmosphäre in Paris anbelangt, auch hier mit dem Caveat, wir sind nicht dort, wir können nur sozusagen ein wenig erahnen über TV-Berichte und auch ich sehe in der Früh immer französisches Fernsehen, weil der Sprache wegen und auch um mitzubekommen, wie ist da so die Situation. Ich habe den Eindruck, dass das alles wirklich unter keinem guten Stern steht, weil wir haben eine Art kollektive Depression in Frankreich aufgrund dieser Totalverwirrung, des Patz und der Konfusion, die im Moment in Frankreich auf allen Ebenen herrscht. Es weiß weder die Politik noch die Wirtschaft und vor allem nicht die Bevölkerung, wie es weitergeht. Also die Idee von Panes et Circenses, Brot und Spiele zur Ablenkung, das hilft in einer solchen Situation ja schon überhaupt nicht, weil hier fragt sich natürlich wirklich so mancher Franzose, und jetzt was? Wie soll es weitergehen? Ja, also können wir uns das leisten? Und es hat ja nicht einmal den Ablenkungseffekt. Also es ist eine, ich würde sagen, es herrscht wirklich dicke Luft in Frankreich. Und daher das, was sich ein Emmanuel Macron mit dem Spitznamen Jupiter gerne bezeichnet sozusagen, vielleicht mit dieser Olympia-Hoffnung vorgenommen hatte, nämlich, dass Paris strahlen möge, dass er strahlen möge, ja, eben Jupiter gleich auf dem Olymp, das spielt es nicht. Ja. Macron ist angekratzt. Seine Regierung, die jetzt interimsmäßig noch im Amt behalten wird, die sind, glaube ich, ziemlich schlecht auf ihn zu sprechen, weil sie verlieren alle ihre, ja nicht nur ihre Funktionen, sondern auch die Arbeit, die sie geleistet haben, hängt in der Luft. Und wenn ich mich in die Schuhe eines Sicherheitsbeamten in Frankreich versetze, dann frage ich mich auch, wozu das alles, ja? Frankreich hat so viel andere Sorgen und jetzt dieses Spektakel, wo die Stimmung schlecht ist. Es ist, ich würde sagen, ja, es ist ein atmosphärisches Problem und möge es kein größeres Problem werden, denn so wie sich die Lage darstellt, kann alles passieren in Paris, ja.
Ja, und ich habe auch heute Morgen noch gelesen, dass es immer wieder auch massive Einschnitte gibt aufgrund scheinbar geplanter Terrorattacken in Paris. Also es ist auch, es sind auch Spiele, die stattfinden unter enormen Sicherheitsbedingungen. Das Ganze trägt jetzt sicherlich auch nicht dazu bei, dass man daran noch viel Freude empfindet, wenn man sich diese Spiele anschaut und das gepaart noch mit der fragilen politischen Situation. Auch die Migrantengewalt spielt ja bekanntermaßen in Frankreich immer noch eine sehr große Rolle. Das Ganze überschattet diese Spiele doch so ein wenig, so zumindest mein Eindruck von außen. Ich sitze ja auch in Köln und nicht in Paris bekanntermaßen. Ja, Frau Kneißl, und zum Abschluss noch Ungarn, EU-Boykott durch Orbán. Was finden dort für olympische politische Spiele statt, Frau Kneißl?
Ja, es ist kindisch, es ist ein Kindergarten. Traditionell wird ein Vorsitz, der 6 Monate dauert, auch gestartet mit sogenannten informellen Außenministertreffen, beispielsweise geplant in Ungarn, ich glaube 26. August, wenn ich mich recht erinnere. Nun hat Josep Borrell, der noch hohe Außenbeauftragte, Vorsitzende, der hohe Beauftragte, wie richtig heißt, also der sogenannte de facto Außenminister der EU, hat gesagt, keiner fährt nach Budapest. Wir machen hier einen Außenministerrat in Brüssel und ich lade sozusagen die anderen 26 EU-Außenminister nach Brüssel ein. Jetzt herrscht eine gewisse, ja, sagen wir, es ist keine Aufregung, es ist einfach ein Rätselraten in vielen Hauptstädten. Und was soll man tun? Weil selbst die deutsche Bundesregierung, die jetzt alles andere als gut auf Orbán zu sprechen ist, hat gesagt, lassen wir das, ja, fahren wir dorthin, was soll das, ja. In manchen Staaten gibt es Koalitionsregierungen, wie in Österreich, die wissen dann auch nicht, was sie tun wollen. Die Grünen wollen boykottieren, die ÖVP will Ungarn nicht boykottieren. Also es ist, man ist sich uneins. Die Balten, die Polen sagen, Ungarn gehört boykottiert. Also es zeigt nur eine tiefe Zerrissenheit innerhalb der EU. Und was es am allerdeutlichsten zeigt, und das ist, glaube ich, war mir auch nicht so klar, bevor ich das hautnah selbst erlebte. Als Vorsitzland haben sie sehr, sehr wenig Radius. Es wird alles, aber auch wirklich alles von der Kommission vorgegeben. Und es ist eine sklerosierte, verbeamtete Vorgehensweise. Es hat einfach wenig mit politischem Instinkt und Sinn für das Machbare zu tun und auf das, was das langfristig bedeuten könnte. Also diese Art und Weise des Boykotts des ungarischen Vorsitzes durch die Europäische Kommission kann man wirklich nur in die Kategorie Kindergarten hineinschieben. Und das entzaubert dann natürlich auch, was immer man dort sich selbst an Bezeichnungen auferlegt, nämlich wie Geopolitik und Strategie, ich weiß nicht was, und die EU als Akteur, vergessen wir es. Es herrscht Kindergarten.
Frau Kneißl, mit diesen Worten, es herrscht Kindergarten, da haben Sie wohl recht, ja. Es ist alles kaum mehr noch in Worte zu fassen. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, bin gespannt, worüber wir nächste Woche wieder sprechen werden. Es passiert ja so viel in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, hätte ich fast nie für möglich gehalten, dass wir hier mal diese Zustände in Europa haben werden. Aber zum Glück gibt es diesen Podcast, da werden wir auch nächste Woche wieder Licht ins Dunkel der geopolitischen Ereignisse bringen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.
Vielen Dank. Auch Ihnen einen schönen Sonntag. Danke sehr.
Ja, und auch euch, liebe Zuhörer, einen wunderschönen Sonntag. Genießt das hoffentlich sonnige Wetter da draußen. Nachdem ihr den Podcast gehört habt, schaltet mal ab, macht den Kopf frei und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.